Corso. Kunst und Pop. Der Podcast heute mit Kolja Unger.
Und Raphael Smartzoch. Hallo.
Hallo, Raphael. In der letzten Folge haben wir es ja schon angeschnitten. Die Gamescom, die größte Computerspielmesse in Deutschland, findet dieses Jahr ja Corona-bedingt nur digital statt.
Also keine Cosplayerinnen und Cosplayer, keine langen, langen Warteschlangen, keine Wartezeiten, nichts davon.
Ja, Raphael, du bist ja der Gamer von uns beiden. Bist du nun sad, dass du da quasi bei dir nebenan hier in Köln nicht mal die allerneuesten Spiele zocken kannst?
Ein bisschen. Also die Gamescom habe ich immer so sehr ambivalent gesehen. Also zum einen würden mich tatsächlich die neuen Konsolen interessieren, ganz besonders die PlayStation 5, die da dort vorgestellt werden wird. Da hätte ich gerne so ein Hands-on, also mal das Gerät so live vor mir zu sehen, auch um den neuen Controller auszuprobieren. Und sonst ist das so bei der Gamescom immer ein wenig schwierig gewesen für mich, weil ich spiele ja auf dem PC, also interessieren mich auch viele dezidierte PC-Spiele. Und da ist es so, dass man als Linkshänder eigentlich immer lose. Weil man...
Wieso? Was macht das für einen Unterschied?
Ja, weil die Spiele für Rechtshänder ausgelegt sind und man einfach die Tastaturbelegung dann umstellen muss. Und das kann unter Umständen ein bisschen stressig sein, das vor Ort in dieser kurzen Zeit machen zu müssen. Deswegen habe ich mir die Spiele eigentlich immer sowieso digital angeguckt.
Okay, also für dich eh so ein bisschen ambivalentes Gefühl, dass sie jetzt nicht stattfindet. Und auch für die Gaming-Industrie ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Die kann das ganz gut verkraften, denn sie ist ja nach Amazon und Netflix und natürlich den Baumärkten der größte Krisengewinner. Ganz viele Leute haben dann zu Hause haben dann während des Lockdowns zu Hause Spiele gespielt. Und deswegen sehe ich auch einen ganz großen Unterschied, dass die Gamescom nicht stattfindet und worüber wir ja in der letzten Folge gesprochen haben, Musikfestivals, die nicht stattfinden.
Ja, Kolja, aber ich denke, das greift ein wenig zu kurz, denn Games sind ja nicht nur ein Unterhaltungsprodukt, bei dem es darum geht, dass es sich gut verkauft, sie sind auch Kulturgut. Und was das genau bedeutet, darüber hat Achim Hahn mit Olaf Zimmermann, das ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Mitherausgeber des Buches Handbuch Gameskultur, gesprochen.
Herr Zimmermann, warum ist es für Sie so wichtig, dass die Games-Branche deutlich macht, dass Computerspiele mehr sind als ein Kulturwirtschaftsgut? Ist es immer noch ein gängiges Defizit der Beurteilung von Games?
Ich glaube ja, und zwar glaube ich von beiden Seiten. Also das heißt, in der Branche selbst muss man auch noch eine Menge werben, dass man ja zum Kulturbereich dazugehört. Und das bedeutet ja zum Beispiel auch, dass die Macherinnen und Macher von Computerspielen dann ja auch eben im Kulturbereich arbeiten und sogar unter bestimmten Umständen Künstlerinnen oder Künstler sind. Aber besonders auch außerhalb der Branche gibt es immer noch ganz viele Fragen, ist das denn wirklich Kultur oder muss nicht Kultur auch immer wichtig, bedeutsam, gesellschaftlich ansprechend sein? Und da sage ich nein, sondern Computerspiele gehören genauso wie der Film oder auch die Literatur oder auch die bildende Kunst selbstverständlich zum Kulturbereich.
In dem Handbuch für Gameskultur untermauern Sie das, beziehungsweise Ihre Autoren wissenschaftlich, beweisen quasi, dass Games ein Kulturgut sind. Was sind denn Ihre wesentlichen Argumente dafür?
Na, erstmal glaube ich, dass es immer darum geht, ob es irgendeinen kulturellen Ausdruck gibt, also ob man etwas letztendlich schafft, was dann einen kulturellen Ausdruck erzeugt. Das haben wir, weiß ich nicht, wenn ich einen Film herstelle, dann will ich irgendetwas damit sagen und dann hole ich mir ganz viele Menschen zusammen und die machen dann zusammen diesen Film, den sich dann andere wieder anschauen können. Das ist bei Games ganz genau dasselbe. Da gibt es eine Entwicklerin, ein Entwickler, die haben eine Idee, eine Spielidee und versuchen, diese Welt aufzubauen. Dann holt man sich ein Team zusammen, dass man das letztendlich umsetzen kann, damit man das realisieren kann. Und dann entsteht dieses Kulturwerk. Und wenn das Kulturwerk dann ganz besonders gut gelungen ist und etwas ganz Außergewöhnliches ist, dann wird es sogar vielleicht manchmal zum Kunstwerk.
Interessant fand ich ja auf dem ersten Blick, dass das Buch zu lesen ist wie eine Open World in den Games. Und Sie haben auch ein entsprechendes Tutorial vorangestellt, das die verschiedenen Levels im Buch vorstellt. Ist das mehr als nur eine Analogie?
Nein, wir wollten natürlich also auch schon zeigen, dass natürlich diese Games-Welt auch eine Wirkung hat. Und wir haben ja ganz bewusst, ich sag mal, ein klassisches Buch gemacht, ein richtiges Buch auf Papier gedruckt zwischen einem Umschlag und haben dann aber versucht, innerhalb dieses Buches auch durch die Art und Weise der Darstellung schon auch so ein bisschen was von der Games-Welt also einfließen zu lassen. Weil die Idee dieses Buches ist ja, wie kommen diese beiden Welten, also die Welt der Games und die Welt außen herum, also auch die Kulturwelt außen herum, wie kommen die besser zusammen? Und das haben wir versucht auch zum Beispiel im Layout, aber auch in der Frage, welche Artikel wie und wie sie auch hintereinander gestellt worden sind, dass wir versucht haben, das auch so ein bisschen zu erreichen.
Es ist für Sie, wie Sie ja schon gesagt haben, ganz klar, dass Games unbestritten ein Kulturgut sind. Ab wann würden Sie sagen, kann denn ein Game als Kunstwerk gelten? Was gibt es da für mögliche Definitionen letztendlich?
Na, wir sagen ja im Kulturbereich immer, ich muss eine bestimmte Gestaltungshöhe haben. Und wenn ich diese Gestaltungshöhe erreiche, dann habe ich ein Kunstwerk. Das sagt ja auch das Urheberrecht, weil damit wird es ja letztendlich dann definiert. Dann gibt es auf einmal bestimmte Rechte, die zum Beispiel auch die Künstlerin oder der Künstler dann an diesem Werk letztendlich haben. Aber genau definiert ist das natürlich nicht. Also das heißt, wann ein Kunstwerk letztendlich entstanden ist, ob ich ein Werk als ein Kunstwerk sehe, ja, das liegt im Auge des Betrachters. Und ich finde das auch ganz wichtig. Also es gibt keine Definition ab diesem Punkt, ist das nun ein Kunstwerk? Der eine wird sagen, ja, das, was ich jetzt gerade gespielt habe, das ist letztendlich Kunst. Ein anderer wird sagen, nee, das ist noch also weit davon entfernt, das ist irgendwelche Alltagsware, das ist letztendlich keine Kunst. Aber diese Diskussion, die haben wir im Buchbereich ganz genauso, die haben wir im Filmbereich ganz genauso, die haben wir auch im Bereich der bildenden Kunst. Also wenn Sie so wollen, die Games sind in diesem Bereich vollkommen normal. Es ist nicht leicht festzustellen, was gut und was schlecht ist. Und damit ist es auch nicht so leicht festzustellen, ob es sich um ein Kunstwerk handelt oder eben nicht.
Jetzt betonen Sie aber auch, dass die Games-Branche offensiver die Alleinstellungsmerkmale vertreten solle. Welche sind das denn im Wesentlichen? Etwa Interaktivität?
Naja, das ist schon etwas ganz Besonderes, dass letztendlich der Spieler, die Spielerin letztendlich ja in das Werk eingreifen kann und in seiner Art, wie denn dieses Spiel dann gespielt wird, letztendlich selbst auch zum Gestalter wird. Das kann man bei Spielen mehr oder weniger, also das hat sich auch in den letzten Jahren noch einmal sehr intensiv entwickelt, dass man also auch eingreifen kann und vielleicht sogar entscheiden kann. Also wie will ich denn das Spiel spielen? Spiele ich das Spiel, indem ich mir schöne Landschaften anschaue, durch die ich dann laufe und neue Erkenntnisse gewinne? Aber ich kann auch ballernd durch so ein Spiel laufen und letztendlich vielleicht auch die ganzen Reize, die ein solches Spiel dann mit sich bringt, gar nicht vollständig ausleben. Aber das ist jedem selbst überlassen. Also ich glaube, es kommt beim Computerspiel noch so eine neue Ebene dazu, dass die Menschen letztendlich selber viel stärker entscheiden können, wo es dabei hingeht. Und deswegen glaube ich schon, ja, Computerspiele, das ist eine wichtige Form des kulturellen Ausdrucks und es ist eine zukünftige Form des kulturellen Ausdrucks.
Gehen wir doch mal beispielhaft ins Detail. Welche Relevanz haben denn Games zum Beispiel für andere künstlerische Sparten?
Also ich glaube, das wird auch in dem Buch, finde ich, sehr deutlich, dass gerade in diesem Bereich es enorm wächst, also die Relevanz und das Zusammenwachsen. Also ganz viele bildende Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich jetzt auch mit Computerspielen und in ihren Werken wird das deutlich. Viele Inszenierungen heute am Theater benutzen auch schon Elemente aus der Computerspielewelt, um sie letztendlich aufzuzeigen. Wir haben Autorinnen und Autoren, die jetzt auch für Computerspiele quasi die Storyboards schreiben, also die Texte auch schreiben, weil das für sie interessant ist, dass es verschiedene Variationsmöglichkeiten geben kann. Also nicht nur eine geradlinige Erzählung, sondern eine, die auch mal abbiegen kann oder in eine ganz andere Richtung dann sich entwickeln kann. Also ich sehe gerade in dem gesamten, ich sage mal, in der künstlerischen Familie ein deutliches Zusammenwachsen und es wird immer schwieriger, die einzelnen Genres so ordentlich voneinander zu trennen.
Und dazu gehört auch, dass Computerspiele nicht nur als Kunst bewertet werden könnten, sondern auch selbst künstlerisches Material werden und als solches verarbeitet werden. Woran denken Sie da zum Beispiel?
Naja, ich denke einfach, dass, also wenn Computerspiele dann auch wirklich Kunstwerke sind, ja, dann haben sie natürlich auch so eine ganze, ich sag mal, so einen eigenen Kosmos, den sie natürlich entwickeln, weil das bedeutet ja auch, und das finde ich für mich so ein ganz spannender Punkt, das heißt, wenn Computerspiele Kunst werden, also nicht alle, aber manche sind das ja Kunstwerke, dann sind die Macherinnen und Macher ja auch Künstler. Und das wird, glaube ich, auch diesen ganzen Bereich der Computerspielebranche durcheinander wirbeln, weil bisher ist das ja ein sehr marktgetriebener Bereich. Da gibt es große Entwickler und es gibt große Publisher und die beherrschen also doch den größten Teil des Marktes. Ich wünsche mir, dass der Computerspielebereich eben auch so normal wird wie die anderen künstlerischen Bereiche auch. Da gibt es auch große. Aber es gibt eben ganz viele auch erfolgreiche kleine, und das sehen wir ja auch im Moment im Computerspielebereich, die sogenannten Indies, also die kleinen Studios, die schießen ja wie die Pilze aus dem Boden und immer mehr versuchen also auch eine eigene Entwicklung zu machen und sich nicht mehr quasi an den Großen auszurichten. Und das wird die Situation verändern, weil wenn das Selbstbewusstsein auch bei den Künstlerinnen und Künstlern, die Computerspiele kreieren, steigen wird, dann werden wir, glaube ich, noch viel mehr Kunst in diesem Bereich bekommen.
Und welche kulturpolitischen Vorteile hätte es dann, wenn Games als Kulturgut so akzeptiert wären, wie zum Beispiel die Musik oder der Film?
Also ich glaube, erst einmal müsste man sehen, dass es überhaupt ein Thema der Kulturpolitik wird. Das ist ja etwas, was ich sehr bedauere auf der Bundesebene. Wir haben ja eine Computerspieleförderung, die aber vom Verkehrsministerium quasi organisiert wird. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, ist aber leider die Wahrheit. Also das Verkehrsministerium ist für die Computerspieleförderung in Deutschland zuständig und nicht die Kulturstaatsministerin. Und das, finde ich, ist ein großer Fehler. Ich finde, wie für die anderen künstlerischen Genres ist auch die Kulturstaatsministerin zuständig eigentlich für Computerspiele. Und wenn es um eine Förderung von, ich sag mal, diesen innovativen Bereichen gibt, also die, die es schwer haben, die aber jetzt eine Unterstützung brauchen, damit sie sich entwickeln können, da würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass die Kulturpolitik, besonders auf der Bundesebene, endlich sagt, das ist auch unser Thema. Auch ein bisschen die Idee dieses Buches, deswegen fordern wir das ja auch in dem Buch ein und sagen, da muss endlich auch mal die Bundeskulturpolitik die Verantwortung übernehmen.
Heute eröffnet die Gamescom. Was erwarten Sie von dieser digitalen Ausgabe in Corona-Zeiten?
Ich bin erstmal unglaublich gespannt, wie es denn funktionieren wird. Also bisher sind die Computerspiele-Messen ja, ich sag mal, ein Ort, ich sag mal, der Fülle gewesen. Also sie haben sich immer damit ausgezeichnet, dass es schwer war, durch die Gänge zu kommen, weil so viele Menschen auf diesen Messegeländen gedrängt haben. Deswegen musste man sie damals ja von Leipzig nach Köln legen, weil einfach das Messegelände zu klein geworden ist und man sie dann letztendlich in Köln einfach auch mehr Platz gehabt hat. Und jetzt auf einmal fährt man, wenn man so will, von 150 runter auf null. Man muss einfach jetzt gucken, wie das funktioniert. Ich drücke wirklich dem Game, die sich da richtig viel Mühe gegeben haben, also der Verband, der die Messe ausrichtet, die Daumen, dass das funktioniert. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir wieder zurückkommen können zur analogen Messe, wo die Leute sich auch 2 Stunden in eine Schlange stellen, um ein Spiel anspielen zu können, weil das gehört auch dazu. Das ist also, wenn man so will, auch ein Teil des Events, dass wir hoffentlich bald wieder dahin zurückkommen werden.
Vielen Dank, Olaf Zimmermann, für dieses Corso-Gespräch.
Danke.
Ja, okay, ich sehe den Punkt. Auch, dass es durchaus Sinn machen würde, nicht nur Kinos und mittlerweile ja sogar auch Clubs, sondern auch besonders wertvolle Spielproduktionen staatlich zu fördern. Aber dann wird es ja vermutlich auch staatliche Förderkriterien geben, oder?
Ja, das denke ich auch. Also gutes Storytelling könnte zum Beispiel gefordert werden, innovatives Design, also Game Design und Games-Mechaniken, diversere Protagonisten, aber auch so insgesamt allgemein gesprochen politisch relevante Themen.
Und politisch relevante Themen rund um Popkultur gibt es auch hier immer im Corso-Podcast. Den finden Sie in der DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Raphael Smarzoch
und Kolja Unger sagen Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.